neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen und heute mit einem Gast namens Gunther. Hallo Gunther.
Hallo Fabian.
Sehr schön, dass wir jetzt am frühen Morgen, also schon fast später morgen, die Zeit gefunden haben. Beide haben noch einen Kaffee dabei und ja. Heute wollen wir mal ein bisschen über dich reden, wie du zum Rollenspiel gekommen bist. Wo hat alles angefangen und mit welchen Systemen hast du auch angefangen? Und da wollen wir heute also ein bisschen drüber sprechen.
Heieiei. Ja, das ist eine, also abgesehen davon, Rollenspiel, eines meiner liebsten Themen überhaupt. Womit habe ich angefangen? Ich glaube, wie sehr viele von uns, mit das schwarze Auge. Und da schwarze Auge, erste Auflage, ganz quasi druckfrisch, die Box, damals noch bei Schmidtspiele rauskommend. Ja, das war mein Anfang in dieses wundervolle Hobby, das mich jetzt seit, oh Gott, ich darf gar nicht sagen, wie vielen Jahren, also jetzt muss ich mal rechnen hier, aber schon sehr, sehr lange begleitet. Also, ja. Und damals war Rollenspiel noch irgendwie ganz was anderes wie heute. Ich hatte davon erfahren, in einem dritten Programm gab es eine Sendung über neue Spiele. Und da wurde auf einer Spielemesse, aber nicht das Spiel, das schwarze Auge vorgestellt. Und dort habe ich davon erfahren, in einem Fernsehprogramm. Und zufälligerweise hatten Freunde von mir das auch gesehen, diese Sendung. Und wir hatten uns getroffen und gesagt, Mensch, was hast du das auch gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Damals gab es noch so wenig Programme, da traf es sich, dass man das Gleiche sah, was ja, sozusagen ja. kam. Und wir waren alle so angerüttelt und angefixt davon, weil, hallo, wir konnten endlich Erzählgeschichten erleben. Also so ganz, ganz doof. Jeder von uns kennt doch dieses Ding. Du siehst einen Film oder guckst eine Serie und denkst, oder liest ein Buch und denkst, oh nee, das hätte ich jetzt ganz anders gemacht. Und nein, nicht die Gruppe trennen oder nein, geh nicht in den Keller. Jeder weiß es immer besser. Und das kann man im Rollenspiel eben erleben. Und das war so eine Offenbarung für mich. Das war für mich die, endlich hat jemand verstanden, was ich spielen will. Und dass es Fantasy war, war natürlich so, das war die Zeit von hier, Michael Moorcock, Elric von Melniboné und Conan und also Roman und Herr der Ringe. Mein erstes, also tatsächlich eines der ersten Bücher, das ich geschenkt bekam, war der Herr der Ringe. Und das war so, wow, eine und jetzt kann man das auch spielen. Mich hat das einfach völlig abgeholt. Und dann ging es natürlich gleich weiter. Ich meine, da ist man ja natürlich dann... Wir waren natürlich so... Wir wussten natürlich, es wusste zu dem Zeitpunkt noch keiner, was Rollenspiel ist. Wir haben uns völlig darauf verlassen, was in dieser Box steht und haben uns da noch ein bisschen was dazu ausgedacht. Ein Freund von mir hatte einen großen, sehr großen Speicher. Auf diesem Speicher hatten wir aus Tüchern und Bettlaken eine Art Zimmerhöhle gebaut. In dieser Höhle hatten wir Kerzen, brandgefährlich alles, aber Kerzen und einen Tisch und dekoriert mit irgendwelchen Dekowaffen, die wir noch gefunden haben. Wir haben das zelebriert und der Spielleiter hatte dann tatsächlich beim ersten Mal spielen auch die Maske des Meisters auf.
Ja, cool.
Und wir haben das dann sehr, sehr schnell abgebrochen, weil das war super schmerzhaft. Also diese Maske hat Abdrücke auf dem Gesicht hinterlassen, die war einfach nicht entgratet, das war völliger Scheiß. Und wir haben festgestellt, wir lassen das mal, das wird schon keiner merken, dass wir das nicht so spielen, wie das so gedacht war.
Ja, so fängt es dann an, dass man so ein paar Hausregeln dann einfach reinbringt. Ne?
Das waren so die ersten Hausregeln. Nein, wir tragen nicht diese Maske.
Es gibt
auf alle Fälle haben wir dann festgestellt, DSA fand ich schon super eingängig vom Mechanismus her. Mhm. Also, du würfelst mit einem W20, du musst irgendwie Schwellenwerte erreichen, du hast irgendwie Lebenspunkte, mega. Und wenn man sich anfängt, in so einer merkwürdigen Blase zu bewegen, bleibt es nicht aus, dass man andere merkwürdige Leute kennenlernt. Beispielsweise haben wir dann sehr schnell, und wir waren tatsächlich noch Schüler, Studenten in Karlsruhe, wo ich herkomme, meine Heimatstadt, ist ja eine Studentenstadt. Mhm. Da boomt ja Informatik, und Informatiker sind ja alle rollenspielaffin. Also damals waren alle rollenspielaffin und Computernerds und tralala. Und diese ganzen wunderbaren Menschen, die aber, glaube ich, fast keiner sein Studium wirklich beendet hat, als das, was er gestartete. Ja, keine Ahnung warum, vielleicht hat AD&D seinen Teil dazu beigetragen. Sprich, wir haben AD&D-Spieler kennengelernt und Midgard haben wir kennengelernt. Mhm. Und über Midgard hat mir dann einer erzählt, Mensch, da gibt es noch was ganz anderes. Da gibt es ja die Leute, die Midgard gemacht haben, also die Frankes, und also Jürgen und Elsa Franke. Und die sind im EDFC, das ist der erste deutsche Fantasy Club. Und im EDFC gibt es eine Gruppe, die nennt sich Follow. Das ist die Fellowship of the Lords of the Lands of Wonder. Und in Follow wird die magische, mystische Welt von Magira belebt. Mhm. Hugh Walker, einer der Fellows, hat Romane dazu damals auch geschrieben. Die kamen bei Terra Fantasy raus, also ein ganz alter Verlag. Eine ganz alte Fantasy-Serie. Und jeder in Follow spielt einen Charakter, der auf Magira, auf dieser Welt stattfindet und erzählt Geschichten aus der Sicht seines Helden. Also so eine Art Literaturverein. Mhm. Und in diesem Literaturverein hat man sich gesagt, okay, wir machen einmal im Jahr das Fest der Fantasie, und zum Fest der Fantasie ziehen wir auch die Kleider unserer Kulturen an. Jeder sucht sich dann eine Kultur aus. Ich war Toku, das sind so nomadische Steppenreiter. Ich war auch Kun, das sind so, ist so was, so eine türkisch angehauchte Kultur, also türkisch-osmanische Kultur. Mit viel Fantasy, es gibt aber auch Wikinger und es gibt sowas wie Kelten. Und da ist der Schritt nicht weit. Diese Leute haben natürlich auch Rollenspiele gespielt. Also Midgard ist eine Entwicklung aus Follow heraus, aus Abenteuer in Magira, Abenteuer in Ranaba. Ranaba ist eine Art indische Kultur im Rahmen von Magira, von Follow. Und es wird Armageddon gespielt. Armageddon ist eine Art Tabletop-Spiel, bei dem die politischen Aspekte von Magira dargestellt werden. Okay. Also einmal im Jahr wird ein Tabletop gespielt, da baut jeder Herrscher seine Armeen auf und die Grenzen verschieben sich. Und dadurch entstehen wieder neue Anhaltspunkte für Geschichten, die man schreiben kann. Also wenn jetzt, Ranaba, wen auch immer, die Finsternis wieder besiegt hat, dann bietet das neuen Stoff für Storys. Das bedeutet, ich war da ziemlich schnell auch dabei, ich denke mir eigene Geschichten aus. Wir machen eigene Abenteuer. Selbstverständlich haben wir bei DSA mit sowas angefangen wie Wird das zum schwarzen Keiler. Und ich glaube, wie heißt Wald ohne Wiederkehr? Das zweite Abenteuer, das rausgekommen ist. Also diese Klassiker. Dann natürlich, als wir mit Midgard angefangen haben, ich werde dieses Abenteuer nie vergessen, das Hügelgrab von Katalach. Das ist eines der ersten, das ist das erste Midgard-Abenteuer, das auch in diesem A5-Format, wie es damals erschienen ist, rausgekommen. Wo jetzt übrigens Rollenspiele wieder anfangen, A5-Formate rauszubringen. Midgard hatte schon vor 40 Jahren, gab es schon Midgard im A5-Format. Also großartig. Und dann Midgard natürlich, das so ein bisschen DSA-like ist, war von den Regeln her. Also da fand man sich schnell zurecht. Und dann gab es natürlich die große Zeit von Advanced Dungeons and Dragons. Das ist so, brauche ich auch niemandem viel erzählen. Das war erste Edition. Das war noch sehr, sehr merkwürdig. Gary Gygax ist mein Held und hat tatsächlich in seinem, also das ist mir erst später, viel, viel später aufgefallen, nachdem ich ja dann quasi auch ein Rollenspiel-Sammeln-Nerd geworden bin, beschäftigt man sich ja auch mit Verlagen. Wir haben uns ja im Vorfeld zu dem Podcast jetzt auch drüber unterhalten, was ja. du spielst, was ich spiele. Ja. Du hast mich auf eine ganz wunderbare neue Geschichte aufmerksam gemacht. Hier, Adventure Island, ich muss mir das unbedingt angucken. Danke für diesen Tipp.
Ich hab dir den Link schon per WhatsApp geschickt.
Mega. Ich werde mir das gleich angucken, sobald wir hier durch sind.
Ja.
Und da gibt es natürlich auch Literatur zu Rollenspielen. Das habe ich mir damals schon besorgt. Das war das große Buch der Fantasy-Rollenspiele. Um Gottes Willen, das ist so, ich glaube, das ist schon richtig antiquarisch was wert. Aber jetzt gibt es auch mittlerweile Menschen, die sich in einer Art Metaebene über Rollenspiele und deren Bedeutung, die sich damit befassen. Und das ist super faszinierend. Und deswegen finde ich auch deinen Podcast so geil, weil Rollenspiel ist mehr als nur Konsument sein einer Firma, die ein Spiel rausbringt wie, keine ja. Ahnung, Monopoly.
Ja.
Weil es, ja, sorry, es, ich will, wenn ich einmal losgelassen bin, dann rede ich wie ein D-Zug. Das ist so.
Alles gut, gar kein Thema. Es ist ja nun mal so, dass Rollenspiele mit was mit einem macht. So, ja. Ne? Es ist ja so, dass wir können uns ausleben in einer Welt, die unsere reale Welt nicht beeinflusst. Wir können, ich habe jetzt gestern den Vortrag fertig geschrieben, den werde ich im Mai halten. Du kannst moralisch verwerflich oder ethisch verwerfliche Entscheidungen treffen,
ja.
die mit der realen Welt aber nichts zu tun haben. Ne? Du kannst dich ausprobieren. Wie fühlt sich das an? Weil auch nur wenn es im Spiel ist, da oben, also im Kopf, passiert ja was mit dir.
Ja.
Ne? Und es ist ja auch die Welt dahinter, also der Spielleiter, der dann ja die ganzen Nicht-Spieler-Charaktere spielt, die reagieren ja auch darauf, wenn du ja. jemanden beispielsweise tötest. Ne? Und das kannst du in der realen Welt halt einfach nicht ausprobieren und deswegen ist Rollenspiel so unglaublich mehr als einfach nur ein Spiel.
Du hast da jetzt was richtig fantastisch Tolles angesprochen. Selbstverständlich haben wir irgendwann, wir haben natürlich als am Anfang der Rollenspielkarriere als Helden angefangen. Was ja. DSA von einem erwartet, das ist natürlich auch großartig. Ein DSA-Charakter, das sind die Helden. Da ist ganz klar am Anfang, du bist, es funktioniert nur richtig, wenn du einen Heldencharakter spielst. Dann kam, bei Midgard spielte das irgendwie gar keine Rolle, da war auch klar, man ist eine fantastische Figur. AD&D hat die Tore für uns geöffnet damals. Du konntest auch Lawful Evil sein. Also
ja, genau.
Gesetzestreu böse oder Chaotic Evil, was so richtig ja. Über alle durchschlägt. Und auf einmal haben wir gedacht, oh, wie geil, wir spielen mal so richtig was Böses. Nur um dann festzustellen, ich weiß nicht, ob wir aktiv drüber gesprochen haben, aber irgendwann war es überhaupt nicht mehr interessant, dieses alles auszuprobieren und über alle Stränge zu schlagen.
Ja.
Ich glaube auch, dass es keine Spielrunde gibt, die seit Jahren funktioniert, die nur böse Charaktere spielen.
Ja.
Die nur hacken und schlachten sozusagen. Das wird es, ich kann mir das nicht vorstellen.
Nee, es ist ja jetzt zum Beispiel auch so, wir spielen ja gerade aktuell Adventure Islands und man kann ja, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, man kann ja ein paar verschiedene Fraktionen spielen. Du kannst Piraterie wählen, du kannst die Marine wählen, du kannst aber auch einfach sagen Freibeuter oder irgendein Inselbewohner auf Fishbone Bay. So. Und
geil.
So, wir spielen jetzt halt eben, oder meine Gruppe, ich habe das tatsächlich aber auch so angeleiert, dass sie halt eben Piraten spielen. So, ja. Die sind natürlich erstmal böse. So, das Bild hat man ja eben von Piraten. Ich glaube, seit Flut der Karibik oder One Piece, ich weiß nicht, ob du sowas.
Ich sehe das Schiff hinter dir. Ich sehe dieses Schiff hinter dir, natürlich, selbstverständlich.
Ja. wissen wir, dass Piraten halt nicht nur böse sind, sondern halt auch vielleicht ja Gutes tun können. Ne? Aber die andere Seite zu spielen, weil wir haben auch mit DSA angefangen,
ja,
das ist auch total faszinierend, weil du brauchst nicht unbedingt darüber nachzudenken, okay, ist das jetzt in Ordnung, wenn ich das mache? Sondern du kannst einfach sagen, ich mach das jetzt, ich hau dem eins aufs Maul. So, ne? Ja. Weil du bist ja böse eigentlich.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das nimmt so ein bisschen die Hemmschwelle, wenn man dann wirklich von Anfang an weiß, okay, wir spielen heute oder wir spielen diese Kampagne in Anführungsstrichen böse Charaktere.
Irgendwann im Rahmen meiner Spielkarriere kam natürlich auch Mark Ryan Hagen mit Vampire the Masquerade um die Ecke.
Mm, ja.
Und damit ging es los mit diesem, was die Amis dann so Erzählspiele nannten. Für mich war klar, das ist genau das, was ich schon immer machen wollte. Deswegen habe ich Rollenspiel angefangen, weil wir Erzählspiele mögen.
Ja.
Und ich hatte über einen anderen wirklich großartigen Verein die Freude, amerikanische AD&D-Spieler kennenzulernen, die damals noch GIs hier in den Kasernen in Karlsruhe waren. Und die hatte ich kennengelernt über die SCA, das ist die Society for Creative Anachronism. Und das ist ein amerikanischer Mittelalterverein, der wirklich fantastisch gut ist, die, wo es Ritter gibt und Könige und Königreiche. Das wird alles ausgekämpft mit Waffen, mit Schwert und Schild, mit Rattan-Schwertern und es wird richtig geprügelt und es wird gut gefeiert. Ein toller Verein. Und über die bin ich an amerikanisches AD&D gekommen und da muss ich sagen, was, spielen wir das gleiche Spiel? Dann wurde mir das klar, warum viele Elemente von Dungeons & Dragons genauso sind, wie sie sind, weil es kommt von einem Strategic Wargame. Es sind Brettspieler, die ein Wargame gemacht haben, die dann ein Rollenspiel gemacht haben, also ein Erzähl-Tabletop. Das ist ein ganz anderes Erleben und deswegen war auch für die Amis A Vampire the Masquerade auch so ein mind-blowing Effekt. Und da ist es ja, und jetzt kommen wir wieder zurück, da geht es ja darum, du spielst ja einen Vampir, du spielst ja etwas Böses, du spielst ja etwas, ein Wesen der Nacht, was auch immer. Und dann mit den weiteren Erweiterungen spielst du dann mal, bist du ein Werwolf und wenn ein Werwolf in Krynos-Form geht, dann ist Weltenende und auch Vampire sind dann vielleicht ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, da gibt's Dinge, oder du spielst eine Mumie oder du spielst irgendwie Dämonen am Ende, die letzte Erweiterung oder Fairies. Und wenn du ein Fairy Redcap mal erlebt hast, dann weißt du auch, was wirklich evil sein kann. Von daher, aber du spielst ja innerhalb dieser Gesellschaftsstrukturen und stellst fest, also dieser Experimentierplatz, dieses Labor, dieses mentale Labor, das du quasi vor dir aufbaust, indem du Rollenspiel machst, das ist ja was Faszinierendes und Fantastisches.
Ich muss noch mal ganz kurz was einhaken und zwar, wer sich so ein bisschen mehr über die Geschichte von D&D und DSA interessiert, der kann sich die Bonusfolge von der HügelCon mit Jens noch mal anhören, da sprechen wir so ein bisschen darüber. Auch ganz, ganz interessant. Auch wie die Geschichte von DSA damals entstanden ist, warum das da eigentlich so alles gekommen ist. Also wirklich ganz, ganz tolle Folge. Geht auch nur 30 Minuten, glaube ich, weil es war sehr warm in Tübingen zu der Zeit, als wir die Aufnahme gemacht haben. Genau. Nee. Man merkt, du hast Feuer. Du bist da voll drin in dem Thema. Du spielst seit, wie du selber ja schon sagst, etlichen Jahren Rollenspiele. Und du hast auch Ahnung, die ich nicht habe, so viel, bin ich ganz ehrlich. Aber du hast jetzt natürlich schon wirklich einige Systeme genannt, wo du sagst, das habe ich schon gespielt. Midgard, Vampire,
ja, ja.
DSA, D&D. Hast du da noch mehr, so wo man sagt, das kennt vielleicht noch keiner?
Oh, das kennt vielleicht noch keiner. Das ist natürlich super schwierig. Lass mich mal ganz kurz Revue passieren. Okay. Im Vorfeld haben wir auch über Cthulhu gesprochen.
Ja.
Und das ist natürlich, ich war noch bevor ich Chaosium kennenlernte, also die Firma, die dann Cthulhu, Call of Cthulhu rausgebracht hat, war ich Fan von H.P. Lovecraft. Mhm. Und das ist so, und das dann zu spielen, also ich glaube, das zu spielen war die frustrierendste Erfahrung meines Lebens, weil keiner meiner Charaktere hat irgendein Abenteuer überlebt. Und so diese Charakterentwicklung oder hier mit stabilem Geist, würde ich es jetzt heute sagen.
Stabilitätspunkte, ja.
Genau. Also mit Sanity oh Gott. Wie gesagt, aber man muss es mal gespielt haben, weil es einfach so großartig ist und du hast keine Chance. Du bist einfach ein Opfer. Und es ist aber so gut, weil es ist Horror. Und da gibt es aber etwas, das nennt sich Achtung Cthulhu. Mhm. Also Achtung, Ausrufezeichen Cthulhu. Und das macht genau das für mich, weswegen ich so Indiana Jones Fan bin. Weil es ist ein Pulp Game im Cthulhu-Mythos während des Zweiten Weltkriegs.
Mhm.
Und da hast du dieses ganze Ding, da kannst du theoretisch Bundeslade auftauchen lassen. Da sind Werwölfe im Schwarzwald unterwegs, da ist oder in den Ardennen oder was auch immer. Das ist, das lohnt sich wirklich mal anzugucken, weil es mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Und dann kennst du Brancalonia?
Nee.
Das ist ein Spaghetti-Fantasy-Spiel. Und das ist so großartig.
Ich guck's gerade. Ah, gibt es bei System Matters?
Ja. Brancalonia. Genau. Da geht es, also das ist so ein, wie sagen wir mal, ich würde mal behaupten, es gibt einen Film mit Bud Spencer, wo er einen Ritter spielt.
Ja.
Und Hector. Genau das ist Brancalonia, nur noch mit Zauberern und Göttern.
Okay, sehr
also,
cool.
So, es ist Spaghetti, Italo-Spaghetti-Fantasy. Und es ist auch von Italienern gemacht, deswegen kann man das auch einfach so sagen. Das ist so großartig. Und man spielt einfach Halunken. Und man spielt Abenteuer-Halunken. Das ist so, es ist so gut. Und es gibt eine Gottheit des Käses. Und es ist so, und der Salami. Und es ist einfach so, es ist so italienisch. Und es geht um Essen und gutes Essen. Und es geht um wahre Helden. Und es geht um, ich weiß nicht, ich war unlängst auf Sardinien und habe mich da mit monolithischen, megalithischen Strukturen beschäftigt. Das ist eines meiner Hobbys. Und da gibt es die Nuragen. Und da gibt es natürlich auch Nuragen-Golems, weil die Italiener natürlich ihre Kultur so richtig aus dem FF kennen. Und das ist so herzig schön. Naja, und dann, sagt dir Household etwas?
Der Name sagt mir was. Der ist auch schon öfter gefallen hier im Podcast, ja.
Household, das ist eine, gibt es zwei Editionen, würde ich mal sagen. Einmal das Haus. In diesem Haus leben Feen. Oder?
Ach, ja. Jetzt klingt es. Aber erzähl mal ruhig weiter.
Es ist ein leeres Haus, also ein verlassenes Haus. Und in diesem Haus gibt es Feen. Warum das so ist, kann man nicht erklären. Es gibt Feenkönigreiche im Badezimmer, im Wohnzimmer. Ja, es gibt eine Feenkönigin, die im Schlafzimmer residiert und da ihre Reiche aufgebaut haben und miteinander in Konflikten sind. Und jetzt gibt es dann noch den Garten des Hauses dazu. Also die Welt wird immer ein bisschen größer und das ist so schön. Artwork, fantastisch. Mhm. Storytelling, wundervoll. Regel, völlig egal. Also das ist mir, Regeln sind für mich ein Vehikel, um Spannung zu erzeugen. Und das reicht. Mehr brauche ich nicht. Ich habe früher Shadowrun gespielt. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe dafür geschrieben, also als Autor.
Mhm.
Aber Regel, Shadowrun Version 2 oder 3, keine Ahnung, wie ich kann es nicht greifen. Ich kann beim B20 sagen, okay, ich muss auf 20 kommen oder ich muss unter einem Wert würfeln und dann kann ich mir vorstellen, okay, was das bedeutet. Aber Shadowrun war für mich viel zu nicht nachvollziehbar. War auch eigentlich, wenn man so will, drei Spiele in einem. Also du hast irgendwie die Zauberer, du hast deine Straßensamurais und du hast irgendwie deinen Decker und dann noch die Rigger. Und jeder hat sein eigenes System, sein eigenes Würfelsystem. Das macht doch keinen Sinn. Also bitte. Ja, aber der Hintergrund ist geil. Deswegen habe ich so geliebt, weil das Erwachen in dieser neuen Welt, wenn auf einmal die Magiesenke quasi durchquert ist und wieder Zauberei in die Welt zurückkommt, fantastisch. Das ist so, das hat mich ergriffen. Wenn das noch geilere Regeln hätte, dann wäre das wieder das System, was ich, da fällt mir ein. Großartiges System, großartiges Spiel, tollster Hintergrund der Welt, Dresden Files. Sagt dir das was?
Nee.
Harry Dresden, der einzige Zauberer, der im Telefonbuch von Chicago steht, das ist eine wundervolle Welt, spielt kontemporär und dazu gibt es auch ein Rollenspiel. Es gibt auch eine wirklich, wirklich schlechte TV-Adaption, die man nicht angucken sollte, aber man muss wirklich die Dresden, Harry Dresden Romane mal gelesen haben. Das ist so ein bisschen, hat mich am Anfang in den ersten 2, 3, 4, 5 Romanen so ein bisschen an World of Darkness erinnert von damals.
Ja.
Wird dann aber fantastisch, großartig, haut alles aus, also stellt alles in den Schatten, hat eine tolle Erzählung und dazu ein Rollenspiel. Wow. Also das haben wir auch sehr lange gespielt. Dann Deadlands haben wir auch sehr lange gespielt.
Ja.
Das ist so wilder West. Also das hört sich so richtig absurd an. Du spielst Fantasy im Wilden Westen. Und jetzt kommt vielleicht so eine Art mein persönlicher Fable raus, weshalb ich auch Hexen unfassbar gut finde. Du hast eine reale Welt und in die bricht das Übernatürliche ein. Deswegen gefällt mir Shadowrun so gut, deswegen gefällt mir Hexen so gut, deswegen gefällt mir Deadlands so gut. Bei Deadlands geht es darum, wir spielen im Wilden Westen. Indianische Schamanen haben den großen Geistertanz gemacht und die Manitus, also die Geister, kommen auf die Erde zurück.
Mhm.
Und auf einmal gibt es Zombies, auf einmal gibt es Wiedergänger, auf einmal gibt es Wendigos. Auf einmal hast du, und dann war es die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs und bei einer Schlacht in diesem Bürgerkrieg erwachen auf einmal die gefallenen Soldaten wieder und kehren zurück als Zombies. Und die Kriegsparteien wissen gar nicht mehr, was ihnen geschieht.
Ja.
Unfucking fassbar. Das hat mich als alten Lucky Luke-Fan richtig abgeholt. Und hier.
Dann wäre das ja noch was für meinen Vater, weil der ist auch absoluter Lucky Luke-Fan.
Ja, bitte. Also, Deadlands ist halt einfach Gunslinger mit Zombies. Ich meine, hallo?
Ja. Das
ist großes Kino.
Ja.
Ja, und dann, also solche Sachen finde ich einfach unfassbar spannend. Ja, und jetzt wieder, und dann hatte ich eine ganze Weile DSA-Abstinenz und ich bin Musiker in einer Band, die Band heißt Laetatio Mortis, und dort haben wir vor einer Weile ein Projekt gemacht, eine CD rausgebracht, eine Platte, Finsterwacht. Und Finsterwacht beschäftigt sich, ich wollte Lieder, die sich mit einem Hintergrund beschäftigen und weil ich nicht noch eine Welt mir ausdenken wollte oder wir uns nicht eine Welt ausdenken wollten, haben wir gedacht, okay, vielleicht docken wir ja an eine an, die wir schon kennen und lieben, nämlich das Schwarze Auge.
Ja.
Und da natürlich auch am allerbesten in Aventurien in Weiden, weil Weiden auch für Leute, die Aventurien nicht kennen, nachvollziehbar ist. Das ist Rittertum, das ist das sind Kettenhemden, das sind ja so Schwerter, Kettenhemden, Orks.
Genau. Und das Schöne auch an Aventurien ist ja nun mal einfach, dass alles niedergeschrieben ist. Also es ist eine fixe Welt, ne? So.
Ja.
Und egal, wo man sich jetzt aufhält, kann man natürlich kurz beschreiben, das sieht so und so aus, und dann kann sich auch jeder ganz genau gut vorstellen, wie es aussieht. Ne? So.
Ja.
Du hast da auch deine eigenen Gebiete, so da oben im Norden liegt Festum, dann hast du die Alanfar-Wüste im mittleren Bereich, und dann im Süden geht es dann halt auch noch weiter. Und du hast so ein bisschen du hast natürlich alles aufgeteilt, aber es ist alles gut umschrieben.
Ne? Es sind auch nachvollziehbare Kulturen.
Genau.
Das ist super schön.
Ja.
Aber mittlerweile sind die für mich eigenständig geworden. Also ich würde jetzt nicht mehr sagen, klar, Thorvaler sind so etwas wie Wikinger. Die lieblichen Felder, das liebliche Feld ist sowas wie Musketiere. Mhm. Aber dann wird schon wieder schwieriger. DSA, das Schwarze Auge, hat es geschafft, eine eigenständige Welt zu sein, die in sich mega gut funktioniert. Und da war es für uns einfach toll, eben, wie gesagt, in Weiden. Wir haben uns überlegt, wie könnte so eine Band da reinpassen oder fahrende Spielleute dort funktionieren. Und wir dachten, wir ziehen dann von Turm zu Turm und unterhalten die Besatzung der Finsterwachttürme. Das ist eine Turmkette, die vor dem einem vielleicht drohenden Orkensturm warnen soll. Und da konnten wir dann uns einbringen. Und dann haben wir natürlich noch zwei Autoren gefunden, hier Bernhard Henn und Thorsten Weitze. Lohnt sich alles, was die beiden schreiben, zu lesen. Und die haben uns einen Roman geschrieben, Die Feuer der Finsterwacht. Ich durfte selber mal wieder als Autor tätig werden. Der letzte Sieg der Schwänen. Sebastian Thurau und Nikolai Hoch und ich haben da ein Solo-Abenteuer verfassen dürfen. Das war mega geil. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Weil, das hat mich so an früher erinnert. Ich durfte auch damals schon für das Schwarze Auge schreiben und für Shadowrun.
Genau.
Und es sollte auch irgendwann mal ein Cyberpunk-Rollenspiel geben in Deutsch. Und dafür gab es auch ein Deutschland-Quellenbuch, das aber leider nie herausgekommen ist. Oh Gott, irgendwann muss mal, vielleicht bringt es ja doch irgendwann jemand raus. Naja, aber hey.
Ich kann dir eine Alternative anbieten.
Ja.
Es gibt einen Verlag, der heißt Sorrypunks, den habe ich dir auch schon geschickt als WhatsApp, den Link. Und die haben jetzt Otherscape rausgebracht. Das ist so wie City of Mist, das ist halt eben dieses Noir-Detektivarbeit. Und Otherscape ist halt eben Cyberpunk in dem Sinne.
Wow, hast du mal sowas wie Neuromancer gelesen oder hier Mona Lisa Overdrive oder Das Ende der Schwere? Das sind für mich Cyberpunk-Romane. Und das zu spielen ist einfach großes Kino. Wieder Shadowrun, weil...
Oh. Schick mir die gleich mal, wenn du gleich noch Zeit hast. Schick mir die mal, dann will ich mir die auf jeden Fall mal anlesen. Weil ich möchte auch irgendwann in Otherscape leiten und dann brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen... Anreize dafür, wie das Ganze so aussehen könnte.
Dann
klar weiß ich, wie Cyberpunk funktioniert und wie das alles so aussehen könnte, aber es wird mir einfach mal ein bisschen was dazu lesen, ja.
Ja, weil das Ende der Schwere spielt in einem Art arabisch-orientalischen Cyberpunk-Hintergrund. Ja. Das ist noch geilerer. Also noch besser als alles andere.
Bin gespannt.
Wo waren wir denn? Rollenspielsysteme und was man so spielt. Ja, genau. Also ich hatte tatsächlich das Vergnügen, über fast 25 Jahre ein und dieselbe Spielrunde zu haben. Wir haben wöchentlich gespielt und das war uns allen auch super wichtig, bis dann das Leben uns einfach sehr auseinandergezogen hat, räumlich. Dann kam Corona, dann haben wir es versucht, online weiterzuführen und mussten dann feststellen, hey, es knirscht, ich habe ein kleines Kind aktuell. Ja. Da geht dann gar nichts erstmal mehr, weil da muss ich mich dann halt, oder möchte, will ich mich, darf ich mich einbringen und die Zeit des Rollenspiels kommt wieder später, aber deswegen beschäftige ich mich mit, mit Regeln, mit Hintergründen. Was habe ich hier noch? Ich habe hier auch Space 1999, also 1999. Mondbasis Alpha 1 Rollenspiel. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich glaube, ich werde es auch nie spielen, aber es ist so schön. Ich bin großer Mondbasis-Fan. Ich bin eigentlich Fan von allem. Wenn ich das so, irgendwie muss ich mal.
Ja, man merkt das.
Muss ich mal ein bisschen eine Grenze ziehen, wo ich dann meine Fahne hinhänge.
Man merkt das bei dir wirklich. Du brennst da richtig für nicht nur für Systeme, einzelne Systeme, ob es nun Fantasy, Cyberpunk oder ist. Das Rollenspiel, ne? Das macht's.
Das Rollenspiel, das Tun, das Erfinden von Welten. Und ich glaube, das macht jeder. Das ist ja so, das ist das Schöne. Jeder Rollenspieler hat doch in seiner Schublade die Ideen für sein eigenes Game. Ich glaube nicht, dass es einen gibt, der nie darüber nachgedacht hat, sein eigenes System zu machen, seinen eigenen Kosmos zu entwickeln, seine eigene Story zu machen.
Ja, wir hatten es jetzt erst letzte Woche mit Marc, der Autor von Adventure Islands, der über Jahrzehnte Notizen angefertigt hat, bis er dann irgendwann mal den Anschubs von einem Kumpel gekriegt hat. Du sag mal, willst du das nicht mal endlich mal als System fertig machen? Ne?
Mega. Und das liebe ich so an diesem Hobby. Dass da entsteht Kreativität, da werden Menschen zu Künstlern.
Ja.
Weil das muss man einfach mal so sagen, das Entwickeln von einem Rollenspiel ist eine Kunstform für mich.
Mhm.
Weil ich da so sehr eintauchen kann, mehr als in ein Gemälde oder mehr als in ein Musikstück, kann ich persönlich für mich in ein Rollenspielsystem eintauchen und mich in dieser Welt, in der Gedankenwelt des Autors versuchen zurechtzufinden und mit ihm connecten auf eine ganz besondere Art. Unfassbar.
Ja. Und ich hab auch, also wir hatten jetzt gerade Adventure Islands, ist ja nun mal einfach das System, wo du jetzt auch so ein bisschen für das
muss ich mir mal angucken. Ich muss wissen, was da geht.
Ja. Und ich habe es auch letzte Woche schon, wie gesagt, erzählt. Ich liebe es einfach, da drin Geschichten zu entwickeln, weil ich diese ganze Mystik, diese ganze Fantasy darum.
Ja.
Wie gesagt, es ist halt ganz viel Fluch der Karibik-Vibes, was ich als Spielleitung damit reinbringe. Und man ist natürlich jetzt auch noch so ein bisschen freier, was so die Inseln angeht. Man kann diese Inseln so ein bisschen selber mitgestalten, weil der Inselkodex kommt ja jetzt erst noch. Klar gibt es auf der Internetseite von Marc schon hier und da die Beschreibung, was ich natürlich auch mitnehme, wenn er jetzt steht, Port Morgan, da halten wir uns jetzt gerade auf, ist eine Hafenstadt, dann ist das für mich eine Hafenstadt und da gibt es Gesetze, aber da hat die Marine nichts zu sagen. Ne? Also da ist jeder willkommen, selbst die Piraten. So, ne? Und Hauptsache Handel betreiben. Und aber alles, was darum herum ist, wie sieht die aus? So, das kann man dann halt eben selber noch so ein bisschen mit reinbringen. Und das finde ich total geil, finde ich total spannend.
Unglaublich. Also ja, ich bin sehr, sehr angefixt davon. Ich werde es mir anschauen und vermutlich werde ich auch, du hast auch so ein Crowdfund erwähnt.
Genau.
Und in dem Zuge möchte ich einfach mal eine Lanze dafür brechen. Lasst uns alle Crowdfundings unterstützen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass die Kreativen das Geld dazu bekommen, uns schöne Spiele zu besorgen.
Ja.
Und also schöne Spiele zu veröffentlichen. Und leider gehört auch, nein, nicht leider, sondern für mich ist es essentiell, deswegen habe ich Household ja auch so in den Himmel gelobt, das funktioniert auch über die Artwork. Rollenspiel braucht ein vielleicht doch einen gewissen Standard. Ich mag auch so One-Page-Rules im Zweifelsfall. Also wo ich einfach nur, was weiß ich, Tunnels and Trolls mäßig D6, das war's, das reicht mir völlig.
Ja.
Aber die Fantasie entsteht dadurch, dass ich auf fantastische Gedanken und Bilder komme und vielleicht hingeschoben werde, um selber in dieser Welt weiterzuentwickeln. Mhm. Und dazu ist, glaube ich, Artwork wichtig und Artwork ist teuer. Dauert, um sie zu entwickeln, auch jetzt KI unterstützt. Und das ist mir völlig wurscht, woher Artwork kommt. Also in dem Fall.
Ja.
Weil irgendjemand musste sie doch auch erfinden.
Ja.
So. Selbstverständlich. Ach, jetzt käme dann die KI-Diskussion auf.
Nö, alles gut. Wir können da gerne drüber reden. Es gibt KI. Ja. Es gibt viele Systeme heutzutage, die nur mit KI-Bildern auskommen. Es gibt viele Systeme, die so einen Mischmasch machen. Es gibt natürlich aber auch die altbewährten. Und da muss man einfach auch ganz klar sagen, es sind natürlich die Verlage, die sich das leisten können, Illustratoren einzustellen oder selbst für welche zu haben, die dann halt auch eben zeichnen. So, wenn ich mir jetzt aber angucke, da sitzt einer, egal wer, der hat eine Idee für ein System und möchte das unbedingt rausbringen, weil es sowas vielleicht auch noch nicht gibt und möchte die Rollenspielwelt damit bereichern, dann nutzt er halt eben KI. Das ist mir persönlich scheißegal. Hauptsache, das System dahinter stimmt und man hat so, wie du schon sagst, gewisse Bilder, wo man sich daran orientieren kann.
Ja.
Ja. Und also ich nutze KI selber auch für meine Rollenspielrunden, um halt eben den Spielern zu zeigen, so stelle ich mir das vor. Ne? So.
Also hier, ich weiß nicht, sagt dir Dieseldrachen was?
Hab ich da im Schrank stehen.
Mega. Und das ist genau, der Marc hat da ein Spiel gemacht, das mich so richtig mega abholt.
Ja,
absolut. Da sind wir wieder im Shadowrun-Ding drin. Also es ist Steampunk mit Orks und Elfen. Wow.
Ja.
Und er tatsächlich, ich war super verblüfft, als er mir gesagt hat, ja, er macht da super viel mit KI bei seiner Artwork.
Ja.
Und
ja,
es funktioniert für mich. Ich finde es nicht verwerflich, weil ansonsten könnte ein Mensch alleine das nicht stemmen.
Nein, um Gottes Willen.
Und deswegen ist es großartig, dass es die Möglichkeit gibt, seine Fantasien zu visualisieren. Ich verstehe Grafiker, die sagen, okay, oder Künstler, die um ihr Brot fürchten.
Ja, klar.
Weil sie vielleicht ersetzt werden dadurch. Aber ich würde jedem Künstler auch gönnen, nicht ein Lohnsklave für irgendwelche Illustrationen zu sein, sondern seine eigene Kunst zu entwickeln, ja, und damit Millionär werden. Naja, gut, das passiert bei Musikern ja auch nicht. Aber genau, du weißt, worauf ich raus möchte.
Ja, ja, klar.
Keine Ahnung, bevor wir den Hammer erfunden haben, der mit Sicherheit sehr vielen Steinen die Arbeit weggenommen hat, um Dinge einzuschlagen, haben die Steine bestimmt auch gesagt, nein, den Hammer wollen wir nicht, aber wir haben ihn halt doch so. Das ist jetzt sehr plump, aber deswegen, ich finde, Dieseldrachen ist für mich das beste Beispiel dafür, wie eine One-Man-Show es schafft, aber auch nur schafft, mit dieser Krücke, ja, etwa ein fantastisch tolles Produkt rauszubringen, wo ich eigentlich, als ich das zum ersten Mal, ich habe ihn auf der RPV kennengelernt, gedacht habe, wow, was ist da für ein Team dahinter? Das ist ja mega. Ja, also das hat mich auch abgeholt. So, man muss diese Systeme auch erwähnen.
Entschuldigung für den Hund.
Ah ja, ich habe hier auch Katzen, die ganze Zeit raus und rein hopsen.
Ja, so. Nee, du sagst es vollkommen richtig. Dieseldrachen, absolut fantastisches System. Mit dem bin ich, also ich bin auch mit dem Marc ans Schreiben hin und wieder mal. Also ich bin gerade dabei, so One-Shots fertig zu machen, so eine Reihe von One-Shots, die in sich abgeschlossen sind, aber alles in allem ein großes Ganzes ergeben. Und da, Marc, wenn du das jetzt hörst, ich weiß, ich muss dir was liefern, aber es dauert halt. Also ich möchte halt was mit ihm veröffentlichen, so, ne?
Ja,
also,
geil. Mega, ja, geil. Mega geil. Und
das erste One-Shot ist so ein Museumsraub. Also die müssen in ein Museum reingehen und irgendwas klauen. Und das kommt bisher super an, weil auch da wieder, wann gehst du mal in ein Museum und musst was stehlen?
Ja, das ist so, das ist aber so dieses, ich habe so Arsène Lupin Vibes dabei und das ist so, ich kann mir das tatsächlich in einem mein DSA-Abenteuer, das ich zusammen mit Timo Gleichmann schreiben durfte, geht es auch um sowas, dass sie am Anfang in einer Ausstellung eine Urkunde stehlen müssen.
Ja.
Und das war so, ich dachte mir, das hast du in Aventurien bestimmt noch nie gehabt. Es ist eine Wanderausstellung, die von einer im lieblichen Feld von einer Großstadt zur nächsten reist und da ist eine Urkunde ausgestellt und um diese Urkunde dreht es sich und das ist das sogenannte Zwölf-Götter-Edikt. Ja, okay. Und da geht es darum, welche Götter kanonisiert für das Mittelreich und so weiter dann gelten sollen, als das sind jetzt die Zwölfe. Und das haben ja Menschen sich ausgedacht. Da sind ja nicht die Götter auf die Erde gekommen und haben gesagt, so, jetzt glaubt an uns, sondern nein, die Kirchen haben sich getroffen, haben das Zwölf-Götter-Edikt verfasst und das die Charaktere oder die Helden kommen dahinter, dass das vielleicht eine Fälschung ist. Ah, okay. Und das ist natürlich, das wirft natürlich so viele Fragen innerhalb dieser Welt auf. Mhm. Und an genau solchen Abenteuern habe ich Spaß, wenn du deine fantastische Welt wirklich ernst nimmst und dir überlegst, was bedeutet denn das, was da tatsächlich ist. Gab es so hier in unserer Welt ein Konzil von Nikäa, wo was kommt alles in die Bibel rein? Gab es sowas auch in Aventurien vielleicht? Mhm. Und das sind natürlich diese, da werde ich quasi, da muss ich nur seehundmäßig klatschen, weil das mich einfach so fesselt und begeistert.
Ja, glaube ich.
Wow. Also, hey, ich merke, du bist genauso ein irrer Fan von Rollenspielen.
Ja.
Und es freut mich so sehr, dass wir aneinander geraten sind oder dass ich jetzt hier in deinem Podcast sein darf, weil es einfach großartig. Oh Gott, jetzt habe ich noch was vergessen. Lex Arcana.
Okay.
Unfucking fassbar. Das ist ein Fantasy-Spiel, aber vor dem Hintergrund des Römischen Imperiums. Stell dir vor, du bist eine römische Spezialeinheit, die vielleicht einen Legionär dabei hat, die vielleicht einen gallischen Druiden dabei hat, die vielleicht einen ägyptischen Priester dabei hat und du weißt, es gibt Höllenkreaturen, also Kreaturen des Hades, der Unterwelt, die in die Welt drängen und du bist die einzige Waffe des Imperiums, dagegen vorzugehen. Alter, wie geil ist das denn?
Das ist geil.
Also das hat mich auch sowas von abgeholt, wo ich mir gedacht habe, so wow. Wie gesagt, man kann alles zu einem Rollenspiel machen und nichts ist vor uns sicher, also für uns als Rollenspiel sich Ausdenkenden, dass man sagt, hey, es gibt keine, das ist ein Spielsystem ohne Grenzen. Es hat keine Grenzen und es hört nie auf.
Ja. Das ist wirklich das Schöne daran, ne? Ist halt wirklich so, dass der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Man hat genau, und ich könnte jetzt meine Charaktere von vor 40 Jahren herausnehmen. Sie wären noch genauso jung oder alt, wie ich sie damals hier skizziert habe. Und ich könnte sie jetzt sofort weiterspielen. Mhm. Und ich könnte genau das, was du vorhin oder was wir eingangs hatten, wir können Grenzerfahrungen machen.
Ja.
Wir können als Jugendlicher konnte ich Erfahrungen von Leid, von Freude, von moralischen Entscheidungen, von auch Integrität, Freundschaft, Zusammenhalt in Gruppen, das alles erspielen, so wie wir es als noch kleinere Jugendliche mit, das darf man das heute noch sagen, Cowboy und Indianer gespielt haben. Ist das überhaupt noch?
es gab, glaube ich, eine Grundschule in unserer Hauptstadt, die dagegen vorgegangen ist, oder irgendwelche Eltern sind dagegen vorgegangen, weil das Motto war Räuber und Indianer oder Cowboys.
Ja, aber das sind ja Archetypen. Also du hast ja den Archetyp des Naturmenschen gegen den Archetyp des mit Technik umgehenden Outlaws vielleicht.
Ja.
Wie setzt man sich auseinander? Wer hilft wem? Und natürlich ist in meiner Welt waren das nie Feinde, sondern Winnetou war immer der Freund von Old Shatterhand.
Ja.
Und die beiden waren immer ein unschlagbares Team eben aus ihrer Diversität heraus. Also von daher, das ist so. Ich glaube, Rollenspiel ist dieses Ventil, das wir alle brauchen, um mal so eine Art, Eskapismus zu erleben.
Ja,
dass genau. Wir rauskommen aus unserer Realität und vor allem, dass wir das in einer Gemeinschaft machen. Und das ist, glaube ich, noch viel fesselnder. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass diese ganzen Leute, die so unfassbar begeistert von Online-Rollenspielen sind, und ja, ich hatte auch meine WoW-Zeit, das war so richtig arg. Oh Gott, was ich in Pandaria für Möhren gezüchtet habe. Also, was für ein Scheiß. Ja, also da muss man, das sind so, Aber du erlebst es am Tisch und du erlebst es nicht allein. Du erlebst es mit Freunden und genau, du triffst dich und du sagst Hallo und du sitzt am Tisch und du teilst deine Snacks aus und du würfelst und du freust dich für deinen Freund und deinen Mitspieler, wenn er einen guten Wurf gemacht hat. Und du bist zu Tode betrübt, wenn das der Lieblingsbegleiter deines Freundes stirbt. Also ja. das sind Erfahrungen, die machst du, finde ich, nur im Rollenspiel.
Genau, und ich habe mir das jetzt zum Beispiel auch zur Aufgabe gemacht. Bei uns im Ort gibt es ein Jugendtreff, mit denen habe ich jetzt am vergangenen Wochenende so eine Testrunde gespielt. Dieseldrachen, dann den Museumsraub, weil ich das einfach auch total einfach finde, um einzusteigen,
ja.
so ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist Rollenspiel eigentlich? Weil dieser Moduswürfel dich ja auch so ein bisschen dazu zwingt, die Szene ein bisschen genauer zu beschreiben, was du gerade vorhast. Und da werde ich jetzt im UFO tatsächlich einmal im Monat tatsächlich was für Jugendliche leiten. Und auch die oder denen zu zeigen, es gibt da was außerhalb der sozialen Medien und außerhalb von Videospielen, dass man zusammen an den Tisch kommt und spielt. Ja. Ja. Dass man zusammen eine Geschichte erlebt. Und mega. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Ich glaube, wir predigen uns gegenseitig ja. Aus dem gleichen Buch. Von daher, das ist so. Ich glaube auch, dass Leute, es hören ja jetzt wahrscheinlich nur Leute zu, die auch rollenspielaffin sind und die ja. Ahnung von Rollenspiel haben. Ich hoffe, dass vielleicht auch andere Leute diesen Podcast sich anhören und auch, ich werde mir jetzt sehr viele deiner Podcasts anhören, weil du hast so ein paar Namen genannt und ein paar Dinge, wo ich mir sage, wow, das warum kenne ich das nicht alles? ich muss da mehr rein und ich werde das auch fleißig durch die Lande tragen und die frohe Botschaft verkünden, dass es sowas Tolles wie diesen Podcast hier gibt.
Das ist sehr, sehr nett.
Wow.
Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Das ist mir auch eine große Ehre tatsächlich, dass du auch hier bist. Dass ich habe dich ja angeschrieben und ich habe eigentlich, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Weil du bist ein vielbeschäftigter Mann, du hast dies, du hast jenes und es wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Ne? Es gab schon Absagen, weil die gesagt haben, nö, wir haben da keine Zeit für und das ist auch völlig okay, um Gottes Willen.
Ja.
Aber mir ist es tatsächlich eine sehr, sehr große Ehre, dass du hier bist. Aber ganz kurz zurück zum roten Faden. Lobtudeleien können wir gleich noch alles machen.
Ja.
Der Ralf Sandfuchs, der hat hier etwas etabliert und das nennt sich den Stapel der Möglichkeiten.
Okay.
Also das sind die Rollenspiele, die du vielleicht noch nicht gespielt hast, die du kennst, wo du sagst, das muss ich aber auf jeden Fall mal ausprobieren.
Okay.
Eins wissen wir ja jetzt, ist Adventure Islands. Das
ja, muss auf jeden Fall.
Hast du denn da noch mehr, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall mal gespielt haben?
Ja, auf jeden Fall. ich würde sehr, sehr gerne einmal, und das sind jetzt alles alte Systeme, also erstmal alte Systeme, The Genesis spielen.
Ja.
Weil mich das, aber und genauso wie Engel.
Beides sind super tolle Systeme, ja.
Das würde ich gerne mit jemandem spielen, der das durchdrungen hat von sich aus. Mhm. Vielleicht mit einem der Autoren oder sowas, weil das ist so, ich glaube, ich würde da mit meiner normalen Meinung, mit meinem normalen Herangehen drüber bügeln über die Feinheiten der Weltkreation sozusagen.
Ja.
Oder ich würde gern vorher Romane dazu lesen. Das ist ja das, was zum Beispiel Cthulhu sehr einfach macht. Man liest, du liest 2, 3 Lovecraft-Romane und dann weißt du genau, alles klar, das ist der Tonus, das ist der Erzählstil.
Ja.
Ja,
absolut.
Und das sind so Dinge, die ich sehr, sehr gerne mal machen würde. Ansonsten lass mich mal kurz überlegen hier. Alter, das ist wahrscheinlich, sobald wir hier aufgelegt haben, fallen mir noch Hunderttausende ein. Ich würde tatsächlich sehr, sehr gerne mal Brace The Oblivion spielen.
Ja.
Das ist eine dieser Welten aus Vampire the Masquerade, also aus diesem Vampire aus der World of Darkness. Und ich würde mir gerne erklären lassen, wie das spielbar ist. Das geht darum, okay. Du spielst, die Grundidee ist, du bist ein Geist, eine Seele, die es nicht geschafft hat, quasi hinüberzutreten, was auch immer dieses Hinübertreten ist.
Ja.
Und da muss mir mal jemand erklären, wie das geil zu spielen ist, weil es ist doch nur verzweifelnd und nur richtig schlecht. Also du kannst dich doch nur schlecht dabei fühlen, aber das würde ich gerne mal, das würde ich gerne mal erfahren, wie man sich das gedacht hat, das zu machen. Ja. Also, so, das sind jetzt viele alte Sachen. Bei den neuen Sachen natürlich hier, ich glaube, ich würde mit dir sehr gerne mal Dieseldrachen spielen.
Oh, das können wir gerne machen. Da hätte ich sofort Bock drauf. Sofort.
Und ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch Tales from the Loop?
Habe ich auch da oben stehen,
ja. Ach so, oh. Und das ist so, da hat mich die Artwork begeistert, ja. Als ich die Kunst gesehen habe.
Ja.
Die Serie, also die TV-Serie dazu, war so, boah, was sehe ich hier gerade? Und
die muss ich tatsächlich noch gucken.
Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann habe ich mir die Grundbox gegönnt und habe mir dieses erste Abenteuer durchgelesen und dachte so, irgendwas connectet da nicht so Rollenspiel zu dem, was ich in der Serie gesehen habe und dem, was ich was mir diese Artwork bringt, weil es ist so ein bisschen dystopisch, es ist so ein bisschen verfallen, es ist so ein bisschen, da spielt eine Mystik, wird da in mir an, eine Seite,
ja.
Angerissen, die ich aber in diesem Einstiegsabenteuer, das da drin vorgestellt wird, nicht so wiederentdeckt hatte, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Mhm.
Also so, vielleicht hatte ich, war es in mir auch größer, als es dann tatsächlich war. Ach so, oh. Und dann, ich würde so gerne mal hier diese ganzen Warhammer 40.000 Rollenspiele, egal was, Only War oder Inquisitor oder, ja.
Ist natürlich ein Brocken, ne? Das ist natürlich auch wieder eine große Welt, in die man natürlich erstmal absolut versinken kann.
Da bin ich, da kenne ich mich aus. Also,
ja,
ich bin ja begeisterter Warhammer 40k-Fan. Das Lore ist mir durchaus bewusst und ich habe, glaube ich, Kilometer von Romanen verschlungen, die man dazu lesen kann. Und ich habe noch niemanden gefunden, der mit mir tatsächlich so ein Deathwatch-Team spielen möchte oder der Bock drauf hat, irgendwie imperiale Infantry-Grunts hier auf irgendeiner Todeswelt durch den Matsch schrobben zu lassen. Das ist so, oder hier der Freihändler irgendeinen hier ja, spielen möchte. Weil das schon, ich glaube, das funktioniert nur richtig gut. Das kannst du nicht mit, doch Only War könnte man mit Leuten spielen, die überhaupt keine Ahnung haben und sagen, okay, ihr werdet rekrutiert auf irgendeiner Welt und das ist das Imperium. Und ihnen dann das Imperium erklären, okay? Aber das ist schon so groß, du brauchst voll Nerds, die da Bock drauf haben.
Ja, das ist glaube ich, auch, um das jetzt mal so ein bisschen eine andere Schiene aufzuspringen, gerade wenn man so Einsteiger hat, Neulinge, die sich versuchen an Pen and Paper, dann macht es halt auch am meisten Sinn, wenn die irgendwo einen erfahrenen Spielleiter haben, der sich die mit der Welt auskennt, der denen erklären kann, was passiert da, was,
ja.
Ne, und so weiter und so fort. Also das macht dann halt auch eben sehr viel Sinn. Und selbst wenn du ein erfahrener Rollenspieler bist, so, und du hast gerade ein System genannt, was du gerne mal spielen möchtest, dieses Oblivion, glaube ich, war es.
Ja, das geht gar nicht. Das würde ich nie. Das funktioniert nicht. Genauso, ich hatte festgestellt, ich habe unlängst eine völlige Einsteigerrunde geleitet und es war auch richtig lustig und hat brutal Spaß gemacht. Aber, und ich dachte so, boah, das ist so niedlich und da kann jeder mit connecten, nämlich hier diese Katzenabenteuer in Aventurien.
Ja.
Das ist aber, und es ist großartig und es macht brutal Spaß. Und wenn jemand Aventurien kennt, wird es noch lustiger. Weil die Katzen ja Aventurien erleben als Katzen und da ihre eigene Termini dafür haben. Aber ich glaube, dass es für, also die schwarze Katze, ich glaube, dass es für Rollenspielanfänger leider nicht funktioniert, weil das Abstraktionslevel einmal zu sehr im Quadrat um die Ecke gedacht wird.
Ja.
Und das alles, was mir Freude bereitet, wenn beispielsweise eine Katze in einen Tempel des Praios tappt und was sie dann dort sieht und erlebt und wie sie das interpretiert, da lache ich mich am Boden ab und rolle mich weg. Und jeden, den ich das dann beschreibe, der keine Ahnung von Aventurien hat, der wird sagen, ja, okay, aber was ist jetzt so gut dran? Oder was greift dich daran?
Ja.
Deswegen, es muss einfach sein, es muss nachvollziehbar sein, es muss vielleicht am besten nach einem Film funktionieren, den man kennt, nach einem Genre, das man kennt. Also hier, ja. Game of Thrones.
Ja, genau.
Mega. Auf einmal ist alles klar. Ja, Herr der Ringe. Genau. Auch schwierig. Ich habe früher mal versucht, Herr der Ringe Rollenspiel zu spielen. Und es war einfach immer lame. Also es hat nie richtig funktioniert und nie richtig gezündet, weil, und da ist Herr der Ringe natürlich ein Klassiker dabei, die geilste Geschichte ist erzählt.
Mhm.
Weißt du, so, das tollste Abenteuer ist erlebt. Und was machst du jetzt noch? Also so als Held?
Ja,
oder als Charakter? Keine Ahnung. Schwierig.
Gunther, ich hab ein bisschen die Zeit im Blick. Du hast gesagt,
ja, du hast einen Termin. Ja, du hast völlig recht. Du hast völlig
es gibt
recht damit.
Eine allerletzte Frage,
ja, bitte.
Die ich jedem stelle. Und dann sind wir für heute durch. Was ziehst du aus dem Rollenspiel?
ich ziehe daraus. Das ist super schwierig. Ich glaube, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, außer viel Freude, viel Glück, also Glücksmomente. Mhm. Diese, sagen wir mal, ich erlebe, es ist wie größer als das Lesen eines Buches oder das Erleben eines Theaterstücks. Ich bin der Held, der diese Katharsis des Helden tatsächlich fühlt in dem Moment. Mhm. Also ich erlebe nicht nur als Zuschauer die Emotionen und kann damit herumdenken, wie er sich fühlt, sondern ich fühle es in dem Moment wirklich. Ich fühle Zorn, ich fühle Liebe, ich fühle Zuneigung, ich fühle Enttäuschung, ich fühle den Schmerz zum Glück nicht, aber diese ganzen anderen Emotionen, die sind da und dieses emotionale Wechselbad, dass ein Spielleiter im Rahmen eines Abends mit dir veranstalten kann, das ist großartig. Und deswegen haben Spielleiter auch eine Verantwortung gegenüber ihren Spielern. Vielleicht wird darüber viel zu wenig gesprochen. Es reicht nämlich nicht, wenn man quasi eine Reihe von Gegnern oder Hindernissen aufbaut und sagt, ja, die sollen doch die Spieler gucken, wie sie da durchkommen. Nein, du bist als Spielleiter meiner Meinung nach dafür verantwortlich, dass deine Spieler eine emotionale Achterbahn erleben und eine in diesem Rahmen dieser Achterbahn die geilste Zeit des Universums haben. Deswegen, Spielleiter sein ist für mich eine sehr herausfordernde Tätigkeit und ich bin da auch sehr unnachsichtig, wenn ich merke, dass ein Spielleiter nicht vorbereitet ist oder seine Welt nicht kennt oder, das, weil ich spiele ja auch als Spieler dann mit der Intention, alles zu geben, was ich kann, in Anführungsstrichen, meine Fantasie hineinzugeben, meine Gefühle hineinzugeben. Und deswegen, wie gesagt, Spielleiter ist die größte, das ist ein verantwortungsvoller Job. Tatsächlich. Und eine Herausforderung. Ich möchte jetzt niemanden davon abhalten, Spielleitern. Und bitte, ich würde sogar sagen, jeder Spieler sollte auf alle Fälle mal auf diesem heißen Stuhl gesessen haben, um zu wissen, was er seinem Spielleiter antut, wenn er bockig ist, wenn er irgendwie die ganze Zeit mit blöden Regel-Nerd-mäßig durch die Gegend eiert, weil er damit den Spielfluss zerstört. Und deswegen sind für mich Regeln, die nicht jedem, also am Anfang macht man Regelkunde, wenn man ein neues Spiel spielt. Und dann Sobald eine Regel einem im Weg steht beim Erzählen, muss man sagen, stopp, die Story ist das Wichtige.
Und die Regeln, auch schon mal gemacht. Habe ich tatsächlich schon mal so gemacht.
Ja, die Regeln dienen nur mir als Spielleitern und euch als Spielern, um die Geschichte weiterzutreiben und interessant zu gestalten. Und wenn es darüber hinausgeht, ist es Schach und dann lass uns Schach spielen, aber nicht ein Rollenspiel. So.
Gut. Kann ich alles nur so unterschreiben. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen zügig abbrechen eigentlich nicht, aber aufhören, weil du hast jetzt gleich noch einen Termin.
Ja, und, leider. Aber ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, wir können das wiederholen.
Auf jeden Fall.
Ich möchte von deinem Abenteuer erfahren. Ich möchte mehr von Dieseldrachen hören. Und ich werde dir erzählen, wie mir Adventure Island gefällt.
Ja. Ganz gerne. Das kannst du ja auch gerne mal reinhören. Ich werde dir nachher auch nochmal den Link schicken.
Bitte,
ja. Und dann kriegen wir hören uns definitiv nochmal wieder. Ich habe da auf jeden Fall Lust drauf.
Mega, mega, mega.
Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet sie, teilt sie und macht was Großes daraus. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Danke, tschüss.